15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
So, es ist Dienstag. Wir sind wieder für euch am Start. Zuerst wollen wir den deutschen Basketballern gratulieren, denn die sind Weltmeister geworden. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Quirin ist heute bei mir und gemeinsam blicken wir auch für euch auf die Länderspiele vom vergangenen Wochenende.
Ja, ich bin ja nicht der größte Länderspiel-Fan. Ich glaube, das kennt man schon aus den letzten Episoden, auch aus anderen Podcasts, bei denen wir über Länderspiele gesprochen haben. Aber waren trotzdem einige recht interessante Geschichten dabei und es ist ja trotzdem immer spannend, auf ein paar Einzelspieler zu schauen, was die dann auch international machen. Da gab es auch ein paar, die jetzt ordentlich gescoutet wurden, was ich auch so gelesen habe, bei den Länderspielen. Einen davon, ja, den kennen wir aus der Bundesliga von Leipzig und ich glaube, mit Slowenien starten wir direkt mal rein, Jan, oder?
Genau, wir sind bei der EM-Qualifikation und da haben wir ein kleines Spektakel zwischen Slowenien und Nordirland gesehen. Šeško erwischte dabei einen Sahnetag. Nach 3 Minuten hat er eine perfekte Vorlage auf Sporá gespielt und der netzte dann zum 1:0. Price gleicht für Nordirland in der 7. Minute aus, ehe Stojanovic mit einem langen Ball in Szene gesetzt wird und aus spitzem Winkel per abgefälschtem Schuss zur erneuten Führung für Slowenien trifft. Šeško stellt dann vor dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Abschluss aus der Drehung auf 3:1. Nach der Pause ist es Evans, der mit reichlich Dusel und einem abgefälschten Schuss zum 3:2 Anschluss treffen kann, aber es folgt die prompte Antwort. Wieder ist es Šeško, der einen super Schnittstellenpass auf Sporá spielt, der eiskalt zum Endstand von 4:2 netzen kann. Slowenien bleibt damit an den ersten beiden Plätzen, die von Finnland und Dänemark belegt werden, dran in der Gruppe.
Ja, sind jetzt sogar vorbeigezogen, Jan, haben gestern gegen San Marino gewonnen, dementsprechend Slowenien jetzt gerade sogar Tabellenführer in der Gruppe. Dänemark aber punktgleich mit 13 Punkten auf 2, Kasachstan, Finnland mit 12 Punkten jeweils dahinter. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe mit 4 Teams, von denen sich nur 2 qualifizieren werden. Ja, die Slowenen, brutal spannendes Team für mich. Also nicht nur Šeško, den hat man in der Bundesliga, glaube ich, ja, schon auf dem Schirm, aber man weiß noch gar nicht, wie gut ist er wirklich. Bringt aber alles mit, um wirklich ein Top 5, vielleicht sogar ein bisschen Top 3 Angreifer weltweit zu werden. Wirklich ganz, ganz großer Fan von ihm. Er bringt diese Wucht mit, diese Physis, gleichzeitig total schnell, technisch extrem gut. Also dieses Tor, was er da geschossen hat, unglaublich. Dazu auch diese Steckpässe, was du angesprochen hast. Also auch mit in der Lage, den Mitspieler einzusetzen im Doppelsturm, kann als alleiniger Stürmer spielen, kann in die Tiefe laufen, kann aber auch als Wandspieler kurz kommen, den Ball annehmen und kontrollieren. Also wirklich ein ganz, 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 ganz spannendes Gesamtpaket, was für mich auch noch kompletter ist als ein Haaland oder als ein Mbappé zum Beispiel. Ich habe da so einen Club aus der spanischen Hauptstadt im Kopf, die unbedingt nächsten Sommer einen Stürmer brauchen. Also ich glaube, wenn Šeško diese Saison in Leipzig ordentlich scored, dann könnte da ein Angebot reinflattern. Würde mich überhaupt nicht wundern. Aber zu Šeško, du hast Sporá angesprochen, einen recht erfahrenen Stürmer, hat Slowenien noch viele weitere Angreifer. Laka, der ihn finde ich ganz spannend, ist nach Pisa gewechselt, aus Kroatien, aber auch Sandvi Potnik, sehr, sehr spannender Junge. Im Mittelfeld noch so ein paar Spieler, die so 24, 25, 26 sind. Biol, den man in den IV zurückgezogen hat, Sandi Lovric von Udine. Also wirklich eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt drauf drängt, viel den Ball zu haben, sondern gerne auch mal umschaltet. Ich würde mich sehr freuen, die Slowenen bei der EM zu sehen.
Weiter machen wir bei einem erwartungsgemäßen Sieg der Spanier gegen Georgien. Morata per Doppelpack, ein Eigentor und ein Treffer von Dani Olmo sorgen dafür eine verdiente 4:0 Halbzeitführung. Dani Olmo bleibt vor der Pause ebenso wie sein Teamkollege Asensio verletzt liegen. Beide werden dann vorsichtshalber auch ausgewechselt. Und so kommt Jamal zu seinem Länderspieldebüt. Mit 16 Jahren und 57 Tagen ist er jetzt der jüngste spanische Nationalspieler der Geschichte. Kurz nach der Pause gelingt Georgien dann der Ehrentreffer, ehe Morata und Nico Williams auf 1:6 stellen. Danach macht Jamal dann seinen traumhaften Einstand perfekt. In der 74. Minute trifft er zum 7:1 Endstand und ist damit jetzt auch jüngster Torschütze der spanischen Historie. Und das war ein super Spiel des Barca-Eigengewächses, oder?
Ja, absolut. Ist jetzt jüngster Torschütze. Ein Jahr jünger als sein Kumpel Gavi, auch von Barca. Also wirklich fast auf den Tag genau ein Jahr jünger. Ist auch gerade erst 16 geworden. Also wirklich, das nächste Top-Talent für die Spanier. Ich finde gerade Mittelfeld, auch offensiv. Baut sich da wirklich wieder eine extrem gute Mannschaft zusammen, jetzt auch gegen Georgien natürlich deutlich dominanter gewesen, 71% Ballbesitz gehabt, 33 zu 5 Schüsse, Man muss aber trotzdem sagen, die Chancenverwertung, da hapert es weiterhin so ein bisschen, gerade weil man sich auch viele gute Chancen rausspielen konnte. 29 Mal von diesen 33 Schüssen von innerhalb des Strafraums abgeschlossen. Da sind 7 Tore fast sogar ein bisschen zu wenig noch. Aber trotzdem, ja, wieder dominanter Auftritt. Man schafft es auch gegen tiefstehende Gegner mit diesen kurzen Steckpässen dann auch Chancen zu kreieren. Du hast Olmo angesprochen, auch wieder ein extrem starkes Spiel mit seiner Kreativität, jetzt leicht verletzt. Für mich ist vor allem die Abwehrreihe von Spanien so ein bisschen die Achillesferse, woran es dann auch bei der EM scheitern könnte. Wenn man jetzt mal drauf blickt, wer da gespielt hat mit Gaia, Laporte, Robin Lenormand von Real Sociedad und mit Dani Carvajal, das ist okay. Das ist jetzt eine gute Viererkette, sagen wir es so, aber ist mit Sicherheit kein europäisches Top-Niveau oder Weltklasse-Niveau. Ja, bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht auch noch der ein oder andere, so ein Pau Torres, über seine Saison bei Aston Villa da noch reinspielen kann und ob man da noch ein bisschen, ja, fester hinten drin stehen kann.
Im zweiten Spiel aus derselben Gruppe ist der Sieger schnell ausgemacht. Schottland bezwingt Zypern mit 3:0. McGinn und McTominay haben da einen Sahnetag erwischt zusammen und legen sich gegenseitig jeweils einen Treffer auf. Schottland ist damit vor Spanien Tabellenführer und bisher noch makellos und hat erst einen Gegentreffer in 5 Spielen kassiert.
Ja, und ja auch bei den Spaniern gewonnen. Also das vergisst man immer so ein bisschen. 15 von 15 Punkten. Damit ja die halbe Miete eigentlich schon eingefahren für die Schotten, was die Europameisterschaft angeht, wenn man da jetzt noch, ja, wie jetzt auch gegen Zypern, auch das zweite Spiel, haben wir das Hinspiel schon 3:0 gewonnen, auch wenn man ja gegen die anderen Gruppengegner wie eben Georgien da jetzt einfach noch ja seine Must-Win-Spiele auch gewinnt, dann sollte ihnen da auch niemand mehr gefährlich werden. Gerade die Norweger sind da ja hinter Spanien so der, ich nenne es mal, andere Gegner, der da noch reinrutschen könnte in die ganze EM-Verlosung. Die Schotten könnten auch noch einen weiteren Boost bekommen für die EM. Harvey Barnes, der Ex-Leicester-Spieler jetzt bei Newcastle, hat angekündigt, jetzt die Nationalität ändern zu wollen, switchen zu wollen, weil er bei England keine Chance sieht. Auch brutal spannend, der Junge. Und wenn der jetzt auch noch dazu kommt, dann wird es wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Spielen jetzt aktuell in einem 3-4-2-1-System, womit man auch so dieses Problem gelöst hat, dass man mit Tierney und mit Robertson 2 ziemlich gute Linksverteidiger hat. Tierney dann immer als linker Innenverteidiger, Robertson als Wingback, andere Seite auf der Wingback-Position mit Hickey von Brentford, der es da auch immer spielt, in genau dem gleichen System. Und dann eben dieses ja Doppel-10er-Mittelfeld mit McGinn und McTominay, die da extrem viel mit vorne reinstoßen. Gerade diese vielen langen Bälle, die man von hinten herausschlägt, sind natürlich perfekt für einen McTominay, der diese dann annehmen kann, verwerten kann, auch mit 6 Treffern. Ja, aktuell einer der besten Torschützen der EM-Quali. Schon sehr, sehr spannend. Also wirklich eine gute Mannschaft, die man da hat, die gerne auch mal presst, die technisch gut ist, die teils dominant auftritt, teils auch mal kontert und eben diese langen Bälle mit einbringt. Den Schotten traue ich schon durchaus was zu, muss ich sagen, für die EM. Macht echt Spaß, die anzusehen.
Wir blicken auf Gruppe C und da gab es das Duell Zweiter gegen Erster. Die Ukraine empfing England und die Ukraine war da im Verlauf der ersten Halbzeit etwas mutiger. Sinchenko besorgt mit dem ersten Torschuss seines Landes da in der 26. Minute auch die Führung. England war daraufhin verunsichert. Bedanken können sie sich bei Kane und Walker. Kane hat einen wunderbaren Diagonalball auf Walker gespielt, ihn freigespielt damit und der trifft dann in seinem 77. Länderspiel das erste Mal für die Nationalmannschaft. War mir auch gar nicht bewusst, dass er noch keinen Treffer erzielen konnte bisher. England hatte dann in der zweiten Halbzeit Chancen und unter anderem auch noch einen Aluminiumtreffer von Saka. Am Ende bleibt es aber beim 1:1. England lässt damit zum ersten Mal federn, bleibt aber trotzdem vor der Ukraine Tabellenführer.
Ja, für die Gruppenkonstellation natürlich spannend. Also wir sprechen ja gleich noch über die Italiener. Für die ist es natürlich nicht so positiv, dass die Ukraine da auch gepunktet hat. England so ein bisschen in der gleichen Situation wie Deutschland aktuell, aber zumindest holt man noch Punkte, beziehungsweise gewinnt auch immer mal wieder noch Spiele. Deswegen ist Southgate ja auch noch im Amt, wurde jetzt aber auch wieder sehr, sehr stark kritisiert nach dem Spiel, weil man auch aus diesen fast 70% Ballbesitz nur eine Großchance kreiert hat, ja, eigentlich gar keine wirklichen Lösungen offensiv findet. Unbedingt wollte er Henderson in die Startelf bringen, Bellingham musste deswegen ganz oft auf den linken Flügel ausweichen, was halt auch einfach nicht seine Position ist, anstatt da einfach zu sagen, okay, Rice, Bellingham, meine Doppel-6, Bellingham mit viel Drang nach vorne, denen man ihm zugesteht. Nee, da muss Henderson wieder rein, weil Henderson ist einer der Lieblinge von Southgate und das gleiche gilt natürlich auch für Maguire. wenn man einen Colwell auf der Bank hat, man hat Dunk auf der Bank, man hat Tomori auf der Bank. Ja, und bringt dann Maguire, der bei United quasi ja gar keine Rolle mehr spielt, ist schon so ein bisschen fraglich und geht auch genau in die gleiche Richtung, was ja auch Hansi Flick zum Beispiel vorgeworfen wird oder Deutschland schon lange, ja, mit den Lieblingsspielern, die ein Trainer einfach hat, die man dann immer wieder, ja, mit reinpacken will. Ja, man hat wieder gesehen, man hat einfach keine Mittel gegen wirklich gut verteidigende Gegner. Und ich glaube, dass England mit Southgate auch nicht unbedingt eine große Rolle um den EM-Titel mitspielen wird, obwohl der Kader an sich ja schon viel hergibt. Aber ich glaube nicht, dass man da vor der EM noch einen Trainerwechsel anstreben wird.
Ja, du hast die Italiener schon angesprochen. Die konnten ihr Spiel gegen Nordmazedonien auch nicht siegreich gestalten. Das war das Debüt von Spalletti als Nationaltrainer und das lief durchaus durchwachsen ab. Italien zu Beginn des Spiels zwar mit viel Ballbesitz und Chancen, konnte aber kein Tor erzielen. Nach der Pause trifft Immobile dann zur Führung, aber die Offensivbemühungen der Squadra Azzurra nehmen daraufhin ab. Ja, per Freistoß trifft Nordmazedonien dann sehenswert zum Ausgleich. Italien und Nordmazedonien damit jetzt punktgleich mit jeweils 4 Punkten in der gleichen Gruppe wie die Engländer und die Ukrainer. Aber man muss sagen, Italien hat 1 bzw. 2 Spiele Rückstand, je nachdem, auf welches Team man da blickt, weil sie ja noch in der Nations League im Einsatz waren.
Genau, und da kommt es heute Abend, also wir nehmen am Dienstag auf, zum ja fast schon Do-or-Die-Spiel, auch wenn es erst ja quasi die Hinrunde ist in dieser Quali. Ja, aber die Italiener treffen auf die Ukraine und wenn man da verliert, dann ja, ist man halt einfach schon 6 Punkte hinter den Ukrainern und dann könnte es schon wieder knapp werden für Italien mit einem großen Turnier. Die Nordmazedonier, ja, die stellen Italien mal wieder das Bein, das kann man ja schon aus der WM-Quali und 4 Punkte aus 3 Spielen ist auch einfach deutlich zu wenig und unter Spalletti geht es im Prinzip genauso weiter wie unter Mancini, man hat viel Ballbesitz. Trotzdem weniger Abschlüsse als die Mazedonier im ganzen Spiel, also fast 75% Ballbesitz, aber 9-10 Schüsse pro Nordmazedonien. Ja, waren im Prinzip wenige hochkarätige Chancen dabei, wenig zielführende Flanken, weil man Immobile vorne drin hat, da macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, Flanken zu schlagen, man macht es halt trotzdem. Der Angriff gefällt mir einfach überhaupt nicht. Zaccagni ist noch okay, Immobile für mich in der Nationalmannschaft nie auf dem Niveau, was er bei Lazio abrufen kann und auch von Politano bin ich kein großer Freund, weil da die Leistungen noch sehr, sehr stark schwanken. Da sehe ich bei Italien aber auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nicht unbedingt Spieler, die da reinstoßen können, die das Team wirklich deutlich besser machen können. Also auch bei der U21 war der Angriff mal einen Jonto vielleicht ausgeklammert, der schon eine gute Leistung da gezeigt hat, aber ansonsten hat man da auch nicht wirklich was. Und das wird Italien, glaube ich, auch wieder zum Verhängnis. Auf der anderen Seite Nordmazedonien, vor allem dieses offensive Dreiergespann mit Mijovski, der letztes Jahr 16 Treffer für Aberdeen gemacht hat, auch ein spannender Junge, auch erst 23 oder 24, und mit Elmas und Bardi, den 2 Kreativspielern, ja, gerade im Umschaltspiel, gerade auch wenn man es dann mal nach vorne schafft, mit kreativen Lösungen, haben mir schon auch gut gefallen. Werden sich jetzt nicht für die EM qualifizieren, aber immer mal wieder in der Lage, eben auch einem Top-Team ein Bein zu stellen.
Ja, und ein wichtiges Spiel hatten die Polen vor der Brust, als sie bei Albanien angetreten sind, denn sie stehen schon mächtig unter Druck. Ja, haben schon 2 Niederlagen in ihrer Quali-Gruppe einstecken müssen und am Wochenende war es so, dass Asani für Albanien per sehenswertem Treffer von der Strafraumkante unhaltbar ins linke obere Eck in der 37. Minute das 1:0 erzielt. Polen war dann in der zweiten Halbzeit etwas aktiver, das Tor machte aber Albanien in Person von Daku. Die Albaner stehen in der Folge defensiv stark und bringen den Sieg dann auch über die Ziellinie, sind damit in Gruppe E weiterhin Tabellenführer, während Polen hinter Tschechien und der Republik Moldau nur auf Rang 4 liegt.
Genau, Fernando Santos, der portugiesische 2016er EM-Erfolgstrainer, steht auch jetzt kurz vor dem Rauswurf bei den Polen, ist auch ja durchaus verständlich, nur 6 von 15 Punkten, ist natürlich deutlich unter dem Anspruch, weil die Gruppe jetzt ja auch nicht so schwierig ist, muss man auch dazu sagen. So ein bisschen das Problem auch hier, dass man sich einfach zu sehr darauf verlässt, dass Flanken einen am Ende retten, aber nur eine angekommen im gesamten Spiel. Da kann auch ein Lewandowski vorne dann nicht viel machen. Und die Grundproblematik bei Polen, einfach seit Jahren, du hast keinen zentralen Mittelfeldspieler, der dein Spiel aufbauen kann. Ein Krychowiak ist es definitiv nicht, Karol Linetti auch nicht. Und dann hast du eben noch Szymański und Zielinski, die aber eher offensiver agieren als Zehner, als Achter, aber eben nicht als tiefer Spielmacher. Dementsprechend fehlt Polen halt der komplette Spielrhythmus, die komplette ja, Gestaltung des Spieltempos. Und da schafft man es dann auch nicht mit dem vielen Ballbesitz, den man auch jetzt wieder hatte, gegen Albanien dann am Ende des Tages wirklich auch hochkarätige Angriffe herauszuspielen. Auf der anderen Seite Albanien, ich hoffe, Jan, Du erinnerst dich an den Podcast vor der EM-Quali, als ich gesagt habe, Albanien ist mein absolutes Dark Horse für die EM-Quali und ich wette alles drauf, dass sie sich für die EM qualifizieren und ich bleibe dabei. Haben wir das erste Spiel dann gegen Polen verloren, jetzt aber 10 von 15 Punkten insgesamt geholt. Du hast gesagt, sind Erster, eine Startelf geprägt von Spielern aus der Serie A. Vorne Angriff Usuni, Csikszentmihalyi, zwei sehr, sehr bewegliche, temporeiche Stürmer, die mir wirklich gut gefallen. Dahinter das Mittelfeld Bayrami, so der Kreativspieler, Aslani, so einen richtigen Kämpfer und mit Ramadani, ja, so einen Holding-Midfielder, der da alles zusammenhält. Dahinter noch Jim City in der IV, Strakosha im Tor. Spannende Mannschaft, spannender Spielansatz. Und ich hoffe, eine EM-Teilnahme für Albanien.
Ja, sieht ja im Moment sehr gut aus. Also wenn sie das halten können, haben sie auf jeden Fall die beste Ausgangslage im Moment in der Gruppe. Wir wollen noch ganz kurz auf die deutsche Nationalmannschaft blicken. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Eine 1:4 Klatsche gegen Japan, da im Freundschaftsspiel einstecken müssen. Hansi Flick wurde mittlerweile entlassen. Aber die Probleme beim DFB liegen tiefer als beim Trainer, oder?
Absolut. Vielleicht kurz vorweg zu den Japanern, bevor ich in meinen Deutschland-Rant verfalle. Also man kann gegen Japan verlieren, ohne Frage. Japan wirklich mit einer brutal spannenden Mannschaft. Allein wenn man auf die Offensive blickt. Ueda zu Feyenoord gewechselt. Sehr, sehr spritziger Stürmer mit einem super Abschluss. Dahinter das Mittelfeld Kubo, der nur reingekommen ist, der aber trotzdem mit seinen Dribblings, mit seinen Tempoläufen überzeugt. Mitoma kennt mittlerweile jeder aus der Premier League. Junya Ito von Stardras, da auch der beste Spieler gewesen in der letzten Saison. Dann hast du einen Morita, einen Kamada und einen Endo, die so ein bisschen die Zentrale dicht halten, trotzdem auch kreativ sind, sodass du dann Spieler hast wie einen Nakamura, der für 10 Millionen zu Ras gewechselt ist. Du hast Rizzo Doan von Freiburg, du hast Furuashi, der jedes Jahr über 25 Tore für Celtic schießt, die nicht mal spielen, weil sie einfach ja nicht ausreichend Qualität haben, um sich dann ja durchzusetzen gegen eben ja ihre Positionskonkurrenten. Und Deutschland auf der anderen Seite, da wird so ein Furuashi wahrscheinlich sogar starten im Sturm, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Jetzt auch wieder viel Ballbesitz gehabt, wie man es natürlich kennt von Deutschland. Du schaffst es aber überhaupt nicht, Großchancen zu kreieren, deinen Ballbesitz zu nutzen, dann kontert dich der Gegner aus. Im Prinzip habe ich so auf ein paar Punkte mal runtergebrochen, die ich einfach mal kurz ja euch mitgebe. Macht euch gerne mal selbst dazu Gedanken, wie ihr das seht. Schreibt uns doch gerne eure Meinung. Hier in dieses Textfeld bei Spotify rein oder bei Instagram. Problem 1, Leader-Problem bei Deutschland. Du hast es in dieser Amazon Prime-Dokumentation gesehen, dass ein Füllkrug die Mannschaft sehr motiviert hat. Gerade in Kimmich, in Gündogan, die fallen da schon ab, was so diese Leader-Fähigkeiten angeht. Auch ein Neuer, der absolut fehlt aktuell. Du hast auch keinen richtigen Abwehrchef. Dazu das defensive Stellungsspiel. Hat man jetzt auch gegen Japan gesehen, gerade Schlotterbeck und Süle haben da wirklich Probleme, sich nah am Gegner zu positionieren, in die Zweikämpfe zu kommen, gerade wenn es Gegner sind, die man auch nicht unbedingt kennt in ihren Bewegungen. Spielaufbau, Problem Nummer 3, ja, total schwach, im Prinzip Can, das was er bei Dortmund macht, bringt er auch bei der Nationalmannschaft rein, also im Prinzip keine Qualität im Spielaufbau. Du hast sowohl bei Kimmich, aber vor allem bei Can das Problem, dass sie sich nicht wirklich in die Räume bewegen, wo sie angespielt werden können, also zu wenige Laufangebote selbst kreieren und dann die Laufangebote, die sie bekommen, wenn sie am Ball sind, nicht wirklich anspielen, weil sie einfach keine Qualität im progressiven Passspiel haben, das Spiel nicht vertikal gestalten und dementsprechend ja das Tempo total rausnehmen. Ja, und der Gegner sich dann natürlich wieder ideal positionieren kann. Wenn man auf die Offensive blickt, sehr, sehr schwache Chancenkreation, jetzt gegen Japan, aber auch gegen Kolumbien etc., gegen diverse Gegner in den letzten ein, zwei Jahren. Du hast es eigentlich, zum Beispiel auch wie England, keine Mittel, tiefstehende Gegner wirklich zu überspielen, weil du zum einen keinen richtigen Stürmer hast. Ein Havertz ist eben kein Mittelstürmer, das sollte mittlerweile auch der Letzte verstanden haben. Er weiß eben nicht genau, in welche Räume er sich reinbewegen muss. Dazu hast du oft keine Tiefe hinter der gegnerischen Abwehrkette, kannst also gar nicht in die Tiefe zum Beispiel reinspielen. Flanken machen natürlich bei einem Havertz oder bei einem Werner zum Beispiel auch wenig Sinn. Und dazu hast du auch nicht so diese übertrieben gute Qualität auf den Flügeln im offensiven 1 gegen 1, sodass ein Sané zum Beispiel einfach 10-mal den Gegner austribbelt, wie es ein Dembélé zum Beispiel für Frankreich macht. Sowas hast du für Deutschland einfach auch nicht. Dementsprechend bist du da ja einfach schon auch limitiert. Ja, und zu guter Letzt im Prinzip der fehlende Mittelstürmer, gute Außenverteidiger, die dem Team fehlen, ein Sechser, der dem Team fehlt, also dieser Holding-Midfielder, den auch Bayern lange gesucht hat, und eben ein wirklich progressiv aufbauender Sechser, wie es zum Beispiel ein Rodri für die Spanier ist, der auch gern mal ja in hinter Ketten spielt, Schnittstellenpässe spielt. Und das Ganze kannst du im Prinzip komplett zusammenfassen, dass die Qualität der Spieler, die Deutschland hat, so ein bisschen falsch wahrgenommen wird. Spieler sind teils auch über dem Zenit. Du hast dann so ein paar taktische Fehler auch drin, dass du jetzt denkst, okay, ich kann jetzt mit so einem 3-2 Aufbau mit Kimmich als inversen aufbauenden Rechtsverteidiger, der dann ins Zentrum zieht, dann gestalte ich jetzt solche Geschichten, sowas kannst du ja machen. Aber die Basics bei Deutschland sind eben gar nicht wirklich da. Und dann ist es jetzt eben auch vor der EM zu wenig Zeit, um solche Abläufe dann am Ende des Tages einzustreuen. Ja, und das Ganze mündet dann im Prinzip darin, dass du in Deutschland eigentlich so ein bisschen so eine Talentekrise hast. Da geht es ja auch viel jetzt gerade um diese Umstellung des Jugendfußballs in Deutschland. Weil du jetzt auch bei der Nationalmannschaft siehst, dass du einfach zu viele gleiche Spieler hast und zu wenig Variabilität einfach in diesen Spielerrollen hast, sodass du eigentlich in der Jugend ein System festgelegt hast und versucht hast, alle Spieler da reinzudrücken. Und wer eben zu variabel und kreativ war, der ist dann eben hinten übergefallen und ist vielleicht gar kein Profi geworden. So, ja, das sind so ein paar Gedanken, die man sich zur Nationalmannschaft mal so ein bisschen macht. Werde ich auch auf Instagram nochmal bringen, glaube ich, ist ganz spannend, da auch mal so diesen analytischen Blick drauf zu werfen und nicht nur, ja, die Stammtischparolen einzusammeln. Ja, das war es im Prinzip auch von der heutigen Podcast-Folge, Jan. Hat viel Spaß gemacht. Heute und morgen sind, glaube ich, noch Länderspiele aus der EM-Quali, noch ein paar Testspiele.
Ja, genau.
Genau. Aber ansonsten verabschiede ich mich schon mal. Dir gehören die letzten Worte.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns nach der Analyse von Quirin mal überraschen, was die deutsche Nationalmannschaft heute Abend macht, und wünsche euch auch noch eine schöne Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.